Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Mehr als 200 Raketen wurden abgefeuert, in den letzten Stunden abgefeuert aus dem Gazastreifen von der Hamas, die sich selbst rühmt mit der Anzahl dieser Raketen. Ziel: Israel, israelische Städte wie Aschkelon oder Beersheba, aber vor allem auch Tel Aviv, die größte Stadt des Landes. Wir haben heute Morgen mit Elia Havemann, dem Schriftsteller, dem Enkel von Robert Havemann, Sohn von Wolf Biermann, gesprochen, der dort lebt als Israeli und Deutscher, etwas nördlich von Tel Aviv. Und er hat uns diese Eskalation geschildert, wie er sie in seinem Leben direkt erlebt mit seiner Familie. Ich habe einen kleinen Auszug für uns.
In neueren Häusern hat jede Wohnung ein sogenanntes Bunkerzimmer oder so einen Schutzraum. Und das ist ein Zimmer mit deutlich verstärkten Wänden, mit besonderen auch Kabelzuführungen, die nicht so sind wie in anderen Zimmern. Wenn es ein Fenster hat, hat es eine Möglichkeit, diese Fenster mit Stahl zu verriegeln und hat eine besondere Stahltür, die kein Schloss hat, ganz wichtig, aber die man auf beiden Seiten der Tür mit mehreren Riegeln so automatisch verriegeln kann. Das heißt, die auch eben einem Einschlag standhält. Und wir haben einen Teil der Nacht dort verbracht, die Kinder haben die halbe Nacht dort verbracht. Unser Zimmer ist direkt daneben und wir haben hier ja ungefähr 2 Minuten Zeit von Sirene bis Einschlag. Und insofern ist es quasi genug Zeit, um dann aufzustehen und rüberzugehen. Aber die Kinder haben wir jetzt erstmal drin gelassen, weil das ist ja, weckt die auf und dann weinen sie und dann muss man sie wieder hinlegen. Und deswegen haben wir sie jetzt im Bunkerzimmer gelassen. Da haben sie so ein großes Schlafsofa und da liegen sie jetzt gerade alle drei.
Die Schilderung von Elia Havemann heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur. Raketenalarm in und um Tel Aviv, in der Stadt, in der mein heutiger Gast geboren ist, im Jahr 1947, der Historiker Michael Wolfsohn. Herr Wolfsohn, wie nah fühlt sich diese Bedrohung für Sie an?
Natürlich sehr nah. Mir ist Israel näher als Neuseeland, bei aller Wertschätzung von Neuseeland. Aber die Gefühle von XYZ sind für unsere Hörer nicht so wichtig, sondern es kommt auf die Frage an, warum eigentlich und warum eigentlich jetzt? Und die Antworten, die ich gehört habe von Ihren Kollegen in den Medien und aus der Politik, die halte ich für unzureichend.
Warum? Was hören Sie da und was müsste man hören? Was sagen Sie?
Also ich will jetzt gar nicht die Argumente wiederholen, die wir in den letzten Stunden vielfach gehört haben, sondern meine These voranstellen. Es ist kein Zufall, dass es jetzt zu einer Eskalation gekommen ist. Und wenn es zu einer Eskalation kommt und die ist von der Hamas initiiert worden, dann muss man fragen, warum plant das die Hamas? Warum macht sie das? Das heißt, hier stellt sich die Frage nach der Strategie. Und bezüglich der Strategie gibt es zwei Antworten. Die wichtigste Antwort ist: Der eigentliche Drahtzieher sitzt nicht im Gazastreifen, also Hamas, sondern in Teheran im Mullah-Regime. Und warum das? Wir dürfen nicht vergessen, derzeit wird über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran verhandelt, das im Jahre 2015 von der Obama-Biden-Administration geschlossen wurde. Präsident Trump hat es bekanntlich dann einseitig verlassen. Und jetzt will der Iran, und das ist verständlich aus seiner Position, ich sympathisiere nicht mit ihr, aber ich analysiere sie und ich sehe, dass da eine wirklich durchdachte Strategie vom Iran vorgelegt wird. Man will zeigen, dass die Welt keine Ruhe im Nahen Osten bekommt, wenn man den Iran nicht in irgendeiner Weise mit einschließt. Und die Hamas ist, das wissen alle, die es wissen sollten, der inzwischen verlängerte Arm von Teheran im israelisch-palästinensischen Konflikt. Das heißt also, Teheran will den Preis in die Höhe schnellen und dem Westen und den anderen Teilen der Verhandler zeigen, ihr müsst einen Preis zahlen. Und das wiederum heißt, wenn dem Iran entgegengekommen wird, dann wird man tatsächlich eine Deeskalation bekommen. Und da stellt sich die Frage, ist das eine Friedhofsruhe oder ist es eine Friedensruhe? Und die Antwort ist auch hier klar aus unserer Sicht, westlicher Sicht. Es wird eine Friedhofsruhe. Und Friedhofsruhe mit eruptiven Gewaltausbrüchen, siehe
die,
Libanon,
die, ja, aber
siehe
die Frage, Syrien. Die Frage für mich, Herr Wolfson, ist dann an dieser Stelle, wie klug ist es dann, wenn Sie das so analysieren, dann beispielsweise eben diese Eskalationsspirale mit zu bedienen und den Gazastreifen zu bombardieren, wie es jetzt Israel macht? Da müsste man ja eigentlich sagen, das spielt genau der Hamas mit dieser Eskalationslogik und dem Iran, den Sie dahinter vermuten, in die Hände.
Das sehe ich nicht. Ich habe ja zunächst einmal die iranische Strategie dargestellt und nicht gefragt, wie reagiert Israel und ist das eine richtige Reaktion. Die Reaktion in diesem Falle ist alternativlos. Aber wir müssen erstmal verstehen, es hat jemand begonnen, egal ob das jetzt der Iran ist oder Marsmenschen oder A, B oder C. Die Seite A hat den Konflikt jetzt eskaliert. Und das ist in diesem Falle die Hamas. Ich sage das völlig wertfrei. Und dann muss man natürlich fragen, warum beginnt A diese Eskalation? Und da gibt es einen Grund dafür. Und den habe ich in diesem Falle genannt. Und der zweite, der betrifft unmittelbar die Hamas. Wir wissen, dass es in Israel Koalitionsverhandlungen gibt und das Koalitionspapier einer Anti-Netanyahu-Regierung ist so gut wie fertig und unterschriftsreif. Und ein Partner dieser sehr gemischten, sehr heterogenen Koalition sollte eine arabische Liste sein. Und das heißt Integration von israelischen Arabern in das israelische politische System. Das kann nicht im Interesse der Hamas liegen. Mhm. Ich schildere Ihnen auch das hier. Ich sympathisiere eher mit der arabisch-israelischen Partei, die zu dieser Integration bereit ist. Aber um einen Nichtjuden zu zitieren, nämlich Shakespeare, der Polonius sagen lässt im Hamlet, dritter Akt, though it is madness, there is method in it, obwohl es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Also diese Eskalation von Hamas hat Methode und sie ist ganz klar politisch, strategisch nachvollziehbar.
Mhm. Weil Sie gerade sagten, das sind Gedanken, die so nicht geäußert wurden. Also gerade diese Analyse mit Blick auf die israelischen Koalitionsverhandlungen an verschiedenen Stellen, auch hier im Deutschland von Kultur, hat sie stattgefunden. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, weil Sie es so sehr darstellen als etwas, was von außen kommt, was aber ja auch nur funktionieren kann, wenn es eine Unzufriedenheit gibt, wenn es eine Situation gibt, die dann eben sozusagen der Nährboden ist für eine solche Eskalation. Also dieser latent über Jahre nicht gelöste Konflikt, die Frage der Lebensbedingungen, der Lebensverhältnisse der Palästinenser, der Grenzziehung dergleichen. Also so ganz von außen oktroyiert ist diese Sache ja wohl auch nicht.
Ganz von außen ist es nicht oktroyiert, haben Sie gesagt.
Genau.
Das stimmt, natürlich. Man kann von außen nur etwas steuern, was sozusagen in der Struktur vorhanden ist. Das, was nicht vorhanden ist, kann man nicht einsetzen. Die Unzufriedenheit ist da, aber auch hier muss man bei der Unzufriedenheit genauer hinschauen. Es sind ja, wenn Sie so wollen, genau betrachtet, zwei Unzufriedenheiten. Einerseits die Unzufriedenheit, der Furor, die Wut, die Empörung der Palästinenser im Westjordanland. Und auf der anderen Seite ist es die Wut der israelischen Araber. Aber wenn Sie auf die israelischen Araber hinschauen, dann werden Sie feststellen, dass eben diese eine Partei, von der wir eben sprachen und die koalitionsbereit ist, hat immerhin 4 Mandate im israelischen Parlament, welches 120 Sitze hat. Und diese Partei mit 4 Sitzen wäre Zünglein an der Waage. Das heißt, dass hier ein enormer, enormer politischer Einfluss von israelischen Arabern möglich wäre. Und die Spaltung in Bezug auf Mitmachen in diesem System oder dagegen mit Gewalt vorgehen, die betrifft natürlich auch die israelischen Araber insgesamt und die betrifft auch die Palästinenser im Westjordanland. Denn was hat denn die Gewalt für die Palästinenser in den letzten Jahrzehnten gebracht? Und Sie haben mich als Historiker eingeladen und nicht als jemand, der das Tagesgeschehen hier und heute nur beurteilen soll. Die Gewalt, die die Palästinenser aus nachvollziehbaren Gründen, ich sage nochmal, aus nachvollziehbaren Gründen anwenden, hat ihnen weniger als nichts gebracht. Im Jahre 1978, als das Camp David-Abkommen geschlossen worden ist zwischen Israel und Ägypten mit einem ganz entscheidenden zweiten Teil, der die Palästinenser betraf, gab es maximal 10.000 jüdische Siedler im Westjordanland. Heute haben sie über 600.000. Und der von Palästinensern ermordete PLO-Politiker Sattawi hat 1982 gesagt, wenn wir weiter so machen mit dieser Gewaltanwendung, dann können wir unseren Staat bald auf den Fidschi-Inseln aufmachen. Und das ist die Tragödie der Palästinenser. Sie greifen aus nachvollziehbarer Wut immer zum falschen Mittel.